Der Mutterlied, Kapitel 9. Ein Geheimnis, das gehalten wird. Als am folgenden Morgen die Pfarrfamilie am Frühstück saß, verordnete der Vater, dass Erik nicht mit den anderen dreien zur Schule gehen sollte, da er ja nach Unterholz in die Schule gehörte. Dorthin wäre es aber nun zu weit zu gehen. Wenn die anderen drei fort wären, dann sollte Erik zu ihm auf seine Stube kommen. So geschah es denn, und als nun Erik in die Studierstube hereintrat, wies ihm der Herr Pfarrer einen Sessel an und sagte: »Jetzt setz dich hier vor mich hin«, denn er selbst saß auf dem großen Sofa, »und sieh mir in die Augen und erzähl mir alles von Anfang an und genau, was gestern vorgegangen ist und was ihr zu tun im Sinne hattet, denn ich habe allerlei gehört.« Erik schaute mit seinen klaren blauen Augen ganz stramm den Herrn Pfarrer an und erzählte von Anfang an alles, wie er sollte auf die Gant kommen und nicht wollte, was ihm Kuri versprochen hatte, und wie er dann mitgegangen war und auch noch, wie die anderen alle große Körbe mitgebracht hatten, um Trauben hineinzutun, doch wusste er nicht wo. Der Herr Pfarrer aber wusste nun alles, denn Sally hatte schon berichtet, wie der Herr Präsident seine Traubendiebe wieder erwarte und wie er sie empfangen wollte. Und es war nun ganz klar, was man immer vermutet hatte, dass schon im vorigen Jahr die Schar der Mittelstückler unter Kuris Anführung den Weinberg geplündert hatte. »Erik«, sagte nun der Herr Pfarrer ernst, »du willst ein Ehrenmann werden, und es ist dir ernst damit, soweit du's verstehst, das habe ich dir angesehen. Aber das ist nicht der Weg, der dich dahin führt. Sieh, das kannst du verstehen, dass du dich zu einer Gesellschaft von Buben gehalten hast, die auf keinen guten Wegen gehen. Denn am Sonntag, während die Glocken zur Kirche läuten, so wild herumzustreichen und sich vor den rechten Leuten hinter die Scheunen verbergen zu müssen, das hast du nicht von deiner Mutter gelernt, nicht wahr, Erik?« Erik hatte seine offenen Augen niederschlagen müssen und leise antwortete er: »Nein.« »Es gibt aber noch etwas Schlimmeres, wenn man sich zu den bösen Buben hält«, fuhr der Herr Pfarrer fort. »Man kommt durch sie oft dahin, wo man nie hätte hinkommen wollen. Sieh, wenn du nicht davor wärest bewahrt worden durch das Lied deiner Mutter, das du hörtest, so wärest du mit den anderen als ein Dieb in einem Weinberg ertappt und bestraft worden. Nun, Erik, wenn deine Mutter das hätte hören müssen«, Erik war dunkelrot geworden. Eine Zeit lang schwieg er in sichtlicher Angst und Betroffenheit. Dann sagte er zaghaft: »Kann ich nun kein Ehrenmann mehr werden?« »Doch, Erik«, sagte der Herr Pfarrer nun freundlich, »das kannst du. Du weißt nun, auf welchem Wege man es nicht wird. Denk daran und halte dich von schlimmen Genossen fern. Und nun will ich dir sagen, wie du ein Ehrenmann werden kannst. Erinnerst du dich, wie der Vers im Liede deiner Mutter heißt, der so anfängt? Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, ich aber will in Psalmen ermuntern meinen Sinn.« Augenblicklich fuhr Erik fort: »Mein Herze soll dir grünen zu stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß.« »So, Erik, dies Wort musst du nie vergessen. Wenn du alle deine Taten vor dem großen Gott bringst und vor ihm zusiehst, ob du auch damit seinen Namen dienest, so gut du kannst und weißt, dann wirst du ein echter Ehrenmann. Willst du daran denken, Erik?« »Ja, ich will«, versprach Erik freudig, und nun schaute er wieder ganz frei und offen zum Herrn Pfarrer auf. »Und nun«, sagte dieser nach einer Weile, »noch etwas, Erik, hast du deinen Vater gekannt?« »Nein.« »Weißt du, ob er lebt, wo er ist?« Die Mutter sagte, der Pfarrer sei nach Amerika gegangen, um großes Glück zu machen für sich und uns. Er ist aber noch nicht wiedergekommen. »Kennst du andere Verwandte, Geschwister deiner Mutter oder nahe Freunde?« »Nein.« »Weißt du von gar niemandem, an den man sich wenden könnte, der sich deiner annehmen würde?« Oh nein, sagte Erik ganz ängstlich. Aber der Herr Pfarrer legte ihm freundlich die Hand auf den Kopf und sagte, »Du musst dich nicht ängstigen, mein Junge, es wird sich alles finden. Du kannst jetzt gehen.« Erik stand auf. Eine kleine Weile zögerte er, dann fragte er etwas zaghaft, »Muss ich jetzt gleich auf die Gant gehen? Die Marianne ist gewiss fortgegangen.« »Nein, nein«, entgegnete rasch der Herr Pfarrer, »dahin kommst du nicht, gar nicht. Jetzt gehst du hinunter zur Mama, die wird dich vorläufig behalten.« Eriks Augen leuchteten vor Freude. Bis jetzt hatte er immer gedacht, aus dem fröhlichen Leben im Pfarrhaus weggehe es auf einmal mit ihm auf die Gant. Und nun war das drohende Schrecknis mit einem Mal durchgewischt für immer. Als Erik in die Stube trat, saß die alte Marianne bei der Frau Pfarrerin. Man hatte ihr am Abend vorher sagen lassen, dass Erik nicht heimkommen werde für die Nacht. Aber ohne von ihm Abschied genommen zu haben, wäre Marianne nicht fortgegangen. Unter vielen Tränen sagte sie ihm nun Lebewohl, und auch dem Erik tat es leid, dass die gute alte Marianne fortging. Aber nun, da er im Pfarrhaus bleiben konnte, war es freilich anders für ihn, als wäre er ganz allein zurückgeblieben. Kaum war die weinende Marianne aus der Haustür getreten, so trat der stattliche Herr Präsident ein und ging mit festen Schritten auf die Studierstube los. Er hatte schon früh am Morgen auf seinem Gang in die Reben den Friedensrichter getroffen und von diesem den ganzen Vorgang von gestern vernommen, wie Erik den Traubendieben das Spiel verdorben und diese voller Schrecken bis weit über die nächsten zwei Dörfer hinausgerannt seien, bevor sie nur bemerkten, dass keine Verfolger ihnen auf den Fersen waren, sondern nur die Bundesgenossen hintereinander herjagten. Das alles hatte Käteli ganz erfahren und berichtet. Der Herr Präsident war sehr zufrieden mit dem Verlauf der Sache, und da er den Erik als Retter seines Weinbergs betrachtete, kam er nun zum Herrn Pfarrer, um mit ihm zu besprechen, was man etwa für dieses Weißlein tun könnte. Die Herren hielten eine lange Beratung, denn beider war daran gelegen, das Passende zu finden, aber sie fanden es für einmal nicht so recht. Der Herr Präsident schlug vor, da das Büblein doch nicht so gar fest aussehe, es für ein weniger anstrengendes Handwerk heranzuziehen. Er fand am besten sei, das Büblein gleich beim Schneider zu verkostgelten, da komme es so im Heranwachsen und ohne Mühe in das Handwerk hinein und habe an des Schneiders eigenen Buben artige Kamerädlein, die zu ihm passten, denn diese seien auch so sauber und pünktlich angezogen wie er selbst. Aber der Herr Pfarrer hatte andere Gedanken. Er hatte eine gute Anstalt im Sinne, wo Erik sofort könnte versorgt und später zum Lehrer herangebildet werden. Dies war auch dem Herrn Präsidenten recht, und er entfernte sich mit der Versicherung, er sei zu einem derartigen Gäblein bereit, denn das Büblein habe ihm einen größeren Gefallen getan, als er selber ermessen könnte, was der Herr Pfarrer bestätigte. Als dieser später seiner Frau die Mitteilung dieser Verhandlungen machte, war sie nicht recht zufrieden. Sie meinte, für eine Zeit könnte sie doch den verwaisten Erik bei sich behalten. Am liebsten wollte sie ihn gar nicht mehr fortgeben, denn sie hatte den lieblichen, zutraulichen Knaben schon sehr tief in ihr Herz eingeschlossen. Ihn ganz zu behalten, das ginge nicht an, bewies ihr nun der Herr Pfarrer, denn da wären so viele nähere Verpflichtungen für allerlei Verwandte, dass man den kleinen Fremden nicht in der Weise bevorzugen dürfte. Auf den Wunsch seiner Frau aber, den Erik einige Wochen wenigstens im Hause zu behalten, ging er gern ein. Man konnte ja den Eintritt in die Anstalt auf den Anfang des nächsten Jahres verlegen. Als dieser Beschluss den Kindern mitgeteilt wurde, entstand ein großer Jubel, denn schon hatte Edi sich und dem Ritz eine ganze Menge von herrlichen Unternehmungen in den Kopf gesetzt, die nur zu dreien konnten ausgeführt werden, und Sally wusste auf der ganzen Welt nichts, das ihr eine solche Freude gemacht hätte, wie die war, dass sie nun Tag für Tag mit dem neuen Freunde zusammen sein könnte, denn er war in allen Stücken so, wie sie es nur wünschen konnte, und in vielen noch viel netter, als sie es sich je hätte vorstellen können von der Art ihres Freundes. Erik hatte ein so feinfühlendes, zuvorkommendes Wesen und dazu eine so heitere Gemütsart, dass es der Sally war, als sei sie immer im Sonnenschein, wenn sie mit ihm zusammen war. Auch die Tante stimmte dem Entschlusse bei, den Knaben im Hause zu behalten, obschon sie zuerst eine Störung der Hausordnung vorausgesehen hatte, indem der Zuwachs der Schar bewirken könnte, dass man am Abend noch länger zu keinem Entschluss käme. Aber als sie bemerkte, dass Erik immer gleich auf den ersten Wink aufschoss und tat, was gewünscht wurde, so verwandelte sich ihre Befürchtung in die Hoffnung, dass man mit dem schnell bereiten Jungen ein wenig auf die anderen einwirken könne, was sie sehr für ihn einnahm. Nur einzig die Elisabeth beharrte in ihrem Widerwillen gegen den neuen Hausbewohner und maß ihn schweigend von oben bis unten, soweit der Sammet ging, wo immer sie ihn im Hause traf. Erik war bald ganz daheim im Pfarrhause. Er ging nun mit den drei Kindern in dieselbe Schule, teilte Edis geschichtliche Interessen, solange dieser ihn davon unterhielt, was auf jedem Gang zur Schule und daneben noch so häufig als möglich der Fall war, denn Edi fand große Lücken in der Geschichtskenntnis des neuen Freundes und fühlte sich berufen, sie auszufüllen. Auch war Erik ein aufmerksamer Zuhörer und tat öfter Fragen, die den Edi zu neuen, tiefen Studien veranlassten und ihn so lebhaft anregten, dass er fast keine anderen Gedanken mehr hatte als Rom und Karthago. Auch mit dem gemütlichen Ritz war Erik sehr gut Freund. Überall hin lief ihm der Kleine nach und sah ganz glücklich aus, wenn er ihn von fern entdeckte. Dann stürzte er auf ihn los und war immer eines guten Empfanges und einer kurzweiligen Unterhaltung sicher, denn Erik war immer freundlich, stets gesprächig und in fröhlicher Stimmung und niemals in Geschichtsbücher vergraben, was den Ritz so oft bei Edi unglücklich machte. So war Ritz zu jeder Zeit, die er nicht in der Schule zubrachte, entweder mit Erik zusammen oder auf dem Wege, ihn zu suchen, was ihn aber öfter längere Zeit kostete, denn die allernächsten Freunde waren doch Erik und Sally. Die beiden waren unzertrennlich. Es musste auch eine große Übereinstimmung in ihren Naturanlagen herrschen, denn was das eine begehrte, das gefiel auch immer dem anderen, und was dem einen zuwider war, das mochte auch das andere nicht. Und etwas Schöneres kannten alle beide nicht, als miteinander auszuziehen in den Wald hinauf, wo unter den alten Tannen die kleine Bank stand, und dahin zu sitzen und sich alles zu erzählen, was sie nur wussten. Oder auch an die schäumende Holzach hinunterzugehen und dort auf den Steinen am Ufer unter mannigfaltigen Gesprächen den forteilenden Wellen nachzusehen. Sie hatten sich auch immer so viel zu sagen. Erik erzählte von seiner Mutter und wie sie zusammen gelebt hatten und von ihrem schönen Gesang. Und Sally wurde nie müde, immer wieder dasselbe zu hören und immer weiter zu fragen. So saßen sie am sonnigen Samstagnachmittag in der ersten Oktoberwoche auf ihrer Bank unter den Tannen und Sally hatte eben wieder ihre Fragen begonnen. Diesmal wollte sie wissen, warum die Mutter Erik nach Unterholz in die Schule geschickt habe und nicht nach Oberholz, wohin doch alle rechten Leute aus dem Mittelstück kommen, zum Beispiel das Käterli. Da erzählte ihr Erik, die Mutter habe Marianne darüber befragt, und als diese ihr alles erklärt hatte, dass viel weniger Kinder und meistens solche, die nicht so bekannt seien, nach Unterholz gehen, da hatte die Mutter gleich gewollt, dass er auch dahin gehe. »Denn siehst du, Sally«, erklärte Erik, »wir wussten ganz allein und verborgen bleiben, bis ich ein Ehrenmann geworden war.« Aber warum denn? Das verstehe ich gar nicht, sagte Sally etwas ungeduldig. Und dann nachher, wenn du dann ein Ehrenmann warst, was wolltest du dann tun damit, wenn du keinen Menschen kanntest? Dir würde ich es schon sagen, Sally, antwortete Erik ganz ernsthaft. Aber du müsstest mir versprechen, dass du es keinem Menschen sagen wolltest, niemals, und wenn es noch so viele Jahre dauerte. Ja, ja, das will ich schon versprechen, warf Sally schnell hin, denn sie war sehr begierig, das Geheimnis zu vernehmen. Nein, Sally, du musst dich recht besinnen, sagte Erik und hielt seine Hände auf den Rücken, um ihr Zeit zu lassen. Wenn du dann ganz entschlossen bist, dass du keinem Menschen ein einziges Wort sagen willst, so musst du es mir fest in die Hand versprechen. Sally war durchaus entschlossen. Gib mir nur die Hand, Erik, drängte sie. So, ich verspreche dir, dass ich keinem Menschen ein Wort sagen will von dem, was du mir erzählen willst. Jetzt fühlte sich Erik sicher. Siehst du, Sally, fing er an. In Dänemark ist ein großes, schönes Gut mit einem prächtigen Rasenplatz vor dem Haus, wo man durch die großen Türen aus dem Saal herausgeht. Und mitten im Rasen liegen so schöne Blumenbeete, ganz voller Rosen. Und auf der anderen Seite vom Haus geht es zu den großen alten Eichen hinüber, da weiden die Pferde drunter. Denn da sind so viele schöne Pferde und gleich links vom Haus kommt man in den kleinen Wald hinein, da liegt ein Teich, ganz von den dichten Bäumen umgeben, und eine kleine Bank steht oben, und von da steigt man 3 Stufen hinunter zu dem Schiffchen, das hat 2 Ruder, und da ist die Mutter am liebsten gesessen und hat auf dem Teich herumgerudert. Denn siehst du, da wohnte meine Mutter, wie sie ein Kind war und noch später. Und dort unten, wo der Rasen aufhört, da kommen die großen Ställe, wo die Pferde stehen, wenn sie nicht auf der Weide sind. Und die Mutter hatte ein eigenes weißes Pferdchen, auf dem ritt sie herum mit dem Großvater oder mit dem alten Jack. Oh, das war so schön! Aber dann war die Mutter einmal dem Großvater ungehorsam, denn sie wollte weit fortgehen mit meinem Vater, und das wollte der Großvater nicht leiden. Sie ging aber doch, und dann durfte sie nicht mehr zurück. Und dann war alles aus. Sally hatte in größter Spannung zugehört. Jetzt rief sie ausbrechend: »Ach, wie schade! Das ist ja gerade wie der Adam und die Eva im Paradies!« »Aber wo ist die Mutter hingegangen? Und wer ist denn jetzt auf dem schönen Gut?« »Die Mutter ist dann weit fortgegangen nach Paris und dann noch an andere Orte, und zuletzt kamen wir nach dem Mittelstück, und auf dem Gut wohnt immer der Großvater.« »O Erik, wir wollen auf der Stelle deinem Großvater einen Brief schreiben und ihn fragen, ob du jetzt wieder heimkommen kannst.« oh nein, das darf ich nicht tun, wehrte Erik. Ich darf gar nicht vor meinem Großvater hintreten, bis ich ein Ehrenmann geworden bin, dass ich zu ihm sagen darf, ich will deinem Namen keine Schande machen, Großvater. Und die Mutter möchte durch mich gut machen, was sie dir Leides getan hat. Das habe ich der Mutter versprochen. Ach, wie schade! »Wie schade«, jammerte Sally, »jetzt darfst du gar nie auf das schöne Gut, bis du ein Mann bist. Das währt furchtbar lange, und dann musst du im Winter fort zu ganz fremden Leuten in eine Anstalt. Oh, wenn du doch auf das schöne Gut gehen könntest zum Großvater. Ist es gar nicht möglich, Erik? Kann dir niemand helfen?« »Nein, das ist ganz unmöglich«, sagte Erik völlig überzeugt. »Aber jetzt, nachdem du alles weißt, will ich dir noch viel von dem Gut erzählen, denn ich weiß noch so viel und habe so viel mit der Mutter davon geredet.« Und Erik erzählte fort und fort, bis sie wieder zu Hause anlangten, wo sie beide den ganzen Abend lang sehr zerstreut waren, denn beide streiften immer noch mit ihren Gedanken weit weg auf dem großen Gut umher. Die Mutter blickte mehrmals bald das eine, bald das andere aufmerksam an, denn ihr entging keine besondere Erscheinung an ihren Kindern, sie sagte aber nichts. Als sie später mit den Kindern gebetet hatte und nun in ihrer Schlafstube stand, hörte sie, wie Sally im anstoßenden Kämmerchen nochmals laut und dringend zu Gott betete. Die Mutter musste sich sehr wundern. Was konnte das sonst so offene, mitteilsame Kind so sehr beschäftigen, wie es am heutigen Abend geschehen war, und es nun noch zu so flehentlichem Gebet antreiben, und es hatte kein Wort darüber zu ihr gesprochen? Hatte das Kind vielleicht einen heimlichen Kummer? Leise machte sie die Tür ein wenig auf und hörte nun, wie Sally mehrere Male hintereinander dringend betete: »Ach, lieber Gott! Mach doch, dass der Erik auf das schöne Gut zu seinem Großvater kommt.« Jetzt trat die Mutter zu Sally ein. »Mein liebes Kind«, sagte sie, »wofür hast du denn eben jetzt den lieben Gott gebeten? Willst du's mir erklären?« Aber Sally fing einen solchen Lärm an, dass die Mutter ganz erstaunt stehen blieb. »Du hast's doch nicht gehört, du hast's doch nicht verstanden, Mutter«, rief das Kind einmal übers andere. »Du darfst es ja nicht wissen, kein Mensch darf es wissen, es ist ein großes Geheimnis.« »Aber, liebes Kind, besänftige dich doch und höre mir ruhig zu«, mahnte freundlich die Mutter. »Ich habe gehört, dass du den lieben Gott um etwas für den Erik gebeten hast. Vielleicht können auch wir etwas tun für ihn. Sage mir alles, was du weißt, es kann ja zu seinem Besten sein.« »Nein, nein«, rief Sally in höchster Aufregung, »ich habe es ihm versprochen. Ich will nichts sagen und ich weiß auch nichts, als was ich gebetet habe.« Und Sally warf sich vor Aufregung auf das Kissen und fing an zu schluchzen. Jetzt gebot ihr die Mutter, still zu werden und die Sache nun ruhen zu lassen. Sie wollte auch nicht weiter nachfragen noch davon reden. Sally solle nur tun, wie es ihr Bedürfnis wäre, und alles dem lieben Gott übergeben. Bei sich aber stellte die Mutter zwei Dinge zusammen. Sie hatte, als die Marianne gekommen war, Abschied zu nehmen, an diese allerlei Fragen über Eriks Mutter und deren Verhältnisse getan, auch ob ihr eigener Name der Marianne bekannt geworden sei. Diese wusste nicht viel zu sagen. Ein einziges Mal hatte sie einen fremden Namen gesehen, aber nicht lesen können. Es war, als Erik den ledernen Umschlag von der Mutter Testamentchen einmal wegnahm. Da kam ein Name mit goldenen Buchstaben geschrieben zum Vorschein. Dieses Testamentchen musste Erik haben. Das kleine schwarze Buch hatte denn die Frau Pfarrerin auch in Eriks Kasten liegen gesehen, hatte auch einmal den festen Umschlag weggenommen und hier in kleinen, feinen Goldbuchstaben die Worte geschrieben gefunden: »Hilda von Westentrop«. Sie nahm gleich an, dies sei der Name von Eriks Mutter. Weiter wusste sie aber gar nichts. Nun hatte sie durch Sallys Gebet erfahren, dass Dänemark ihr Heimatland war und dass da noch ihr Vater leben musste. Dies alles teilte sie nun noch an demselben Abend ihrem Manne mit und schlug vor, dass er sogleich an diesen Herrn in Dänemark schreiben möchte. Der Herr Pfarrer legte sich weit zurück in seinen Lehnstuhl und schaute seine Frau in starrer Verwunderung an. »Liebe Frau«, sagte er endlich, »kannst du wirklich vermuten, unter der Adresse Westentrop in Dänemark könnte ich einen Brief absenden? Diese Adresse ist wohl für einen Engel deutlich, aber nicht für die Post.« Aber die Frau Pfarrerin ließ nicht nach. Sie erinnerte ihren Mann daran, dass er ja ihren Landsmann, den Prediger an der französischen Gemeinde in Kopenhagen, kenne, und dass dieser ihm vielleicht auf die Spur des Herrn von Westentrop verhelfen könnte. Der Letztere müsse ja ein Gutsbesitzer sein, und einen solchen müsste man doch ausfindig machen können. Und so lange und so eindringlich sprach die Frau Pfarrerin an ihren Mann heran und in ihn hinein, dass er sich schließlich hinsetzte und noch am selben Abend zwei Briefe schrieb. Den einen überschrieb er an Herrn von Westentrop in Dänemark. Diesen schloss er in den zweiten ein und adressierte den an seinen Bekannten, den Pfarrer der französischen Gemeinde in Kopenhagen. Dann legte er den dicken Brief auf den Schreibtisch, dass ihn am Morgen früh die Elisabeth finde und auf die Post trage.